Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Hochmobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Donnerstag, dem 23. April 2026. Kennt die Präsidentschaft von Donald Trump? Entlarvt sich dieser präsidiale Quereinsteiger als Fehlanzeige? Ich habe eine interessante Zuschrift erhalten von einem guten Kollegen, Trump-Fan der allerersten Stunde, könnte man sagen, der nichts auf diesen Politiker hat kommen lassen oder fast nichts. Und ich habe ihn gebeten, sich mal die Sendung anzuschauen von Tucker Carlson, in der er mit seinem Bruder Buckley Carlson über ihre Trump-Ernüchterung spricht. Und das ist die Antwort meines Kollegen auf diese Sendung, meine persönliche Meinung. Ich bin bei Trump inzwischen eher enttäuscht als überzeugt. Einige für mich, aber wer bin ich schon, wichtige Versprechen hat er nicht eingehalten. Keine neuen Kriege, den Ukraine-Krieg schnell beenden, den Sumpf austrocknen. Trump sagte nach seinem Wahlsieg im November 2024, «I'm not going to start a war, I'm going to stop wars». Auch bei Epstein kann man erst Aufklärung versprechen und später nicht so tun, als sei das plötzlich egal und vorbei. Also Inkonsistenzen, Unglaubwürdigkeiten. Trump wollte das Establishment bekämpfen, das auch gemäß ihm jahrzehntelang Politik für sich selbst und wenige Mächtige gemacht hat. Inzwischen habe ich bei ihm aber auch immer öfter genau diesen Eindruck. Dazu kommen sein Umfeld und manche familiären Business-Geschichten, die mir zu denken geben. Ich würde ihn zwar jederzeit einer Kamala Harris vorziehen, er ist auch für mich nicht der große Störfaktor, aber begeistert bin ich nicht mehr. Und das MAGA am Ende vor allem an seiner Person hängt und nicht an einem klaren Programm, halte ich für einen berechtigten Punkt. Er schreibt selbst jeweils «I am MAGA». Kritik wie die am 6. Januar oder die Impfpolitik, die sehe ich nicht so drastisch wie Tucker Carlson und sein Bruder J.D. Vance, bleibt für mich die Hoffnung. Dies die Meinung eines jungen Kollegen, der jetzt dann gerade sein Studium an einer der besten Schweizer Hochschulen beendet. Und ich bedanke mich bei dem, ja, hier jetzt nicht geoutet sein wollenden Kollegen für diese interessante Einschätzung, die auch bei mir durchaus auf Anklang stößt. Wobei, wenn sich dann tatsächlich alle gegen ein bestimmtes Phänomen oder eine Person verbünden, dann regt sich in mir sozusagen der professionelle Widerstand, der journalistische Drang zum Widerspruch. Heute die neue gedruckte Weltwoche mit einer Schweizer Geschichte, die allerdings auch für internationale Beobachter und Schweizinteressierte nicht uninteressant ist. Fischer und sein Henker. Fischer und sein Henker, ich rück mich da etwas aus dem Bild. Dafür sehen Sie das Cover, warten Sie hier. So jetzt, Fischer und sein Henker. Der sympathische Mann im Vordergrund ist der Trainer der schweizerischen Eishockey-Nationalmannschaft, Patrick Fischer, ein ehemaliger NHL-Spieler und sehr erfolgreich mit seinem Team, schon mehrfach Vize-Weltmeister geworden und zum Teil in hochdramatischen Partien erst in den allerletzten Nanosekunden gewissermaßen abgefangen vor der Ziellinie. Ein unkonventioneller Guru der Widerspenstigkeit habe ich ihn einmal genannt und er ist in die Bredouille geraten, weil er bei einer harmlosen Plauderei mit einem Schweizer Fernsehjournalisten zugegeben hat, dass er mit einem gefälschten oder irgendwie organisierten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele von Peking gefahren ist. Das ist zwar alles längst bekannt gewesen, intern, er ist dafür auch gebüßt worden, hat sich dann entschuldigt und der Verband, also die schweizerischen Eishockey-Verantwortlichen, waren zunächst für ihn, haben ihn da gehalten, dann hat man ihn aber unter Druck der Medien fallen gelassen. Und was auffällt, was auch von der Weltwoche hier stark kritisiert wird, ist diese unheimliche Renaissance Restaurants, der alten Covid-Phalanx, der Schützengräben, die da wieder ausgehoben werden und die Medien sozusagen wieder der unisono schreibende Arm der Obrigkeit, die mit einer Brutalität, mit einer Vehemenz, jetzt also auch das mediale Establishment hier an diesem Sportler, an diesem Trainer ein Exempel statuiert, als habe er da gewissermaßen einen Weltkrieg begonnen. Völlig lächerlich, außerhalb der Proportionen. Und gleichzeitig kommt in der Schweiz heraus, dass in Milliardenhöhe Impfstoffe in den Sand gesetzt wurden. Da wurden viel zu viel überteuerte Impfstoffe gekauft. Man brauchte sie am Schluss gar nicht. Sie haben ja auch das nicht eingelöst, was man sich davon versprochen hat. Aber keiner dieser Impfzampanos hätte sich bis heute einmal entschuldigt. Ganz im Gegenteil. Und auch die Medien, die ja in dieser Covid-Pandemie eine Zero-Tolerance, eine sozusagen totale Lockdown- und Verbarrikadierungsstrategie eingepeitscht haben. Von Anfang an, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wir waren in der Weltwoche die Einzigen, die da dagegen gehalten haben, zunächst allein auf weiter Flur. Als man dann gemerkt hat, dass da übers Ziel hinausgeschossen wurde, haben sich dann auch ein paar andere Medienhäuser schnell mal da entsprechend umorientiert. Aber jetzt die brutalste Kante hier noch einmal und kein kritisches, kein selbstkritisches Wort. Niemand von denen hat sich jemals entschuldigt. Patrick Fischer hat sich entschuldigt für sein Vergehen und er hat auch seine Buße bezahlt. Aber ungeachtet all dessen geht man jetzt auf ihn los. Und das ist eine sehr intensive Berichterstattung, die vielleicht auch jetzt in Österreich, in Deutschland, wo sie eine andere Covid-Politik hatten, aber ebenso unbewältigt bis heute, ist durchaus interessant, obwohl ich das Kapitel für mich persönlich eigentlich schon ad acta gelegt habe. Ich hatte wirklich einen Covid-Koller, eine Überdosis an Pandemie und ich musste das irgendwie abhaken. Ich kann mich gut erinnern, zu Beginn 2022 habe ich unter dem Titel «Friedliche Koexistenz» ein erleichtertes Editorial geschrieben zum neuen Jahr und habe mich gefreut. Endlich kommen wir wieder raus ins Freie. Und was passiert dann 6-8 Wochen später? Die Russen fallen in der Ukraine ein, was ich nicht gedacht hätte, womit ich nicht gerechnet hatte, wie so viele andere auch nicht. Also auch da habe ich mich getäuscht mit meinen sozusagen inneren Ahnungen, die ich allerdings jetzt da prognostisch nicht ausgebreitet hatte. Aber das war dann natürlich der nächste Niederschlag. Kaum ist man aus dem Covid-Gefängnis draußen, ist man in diesem Stahlgewitter des Ukraine-Kriegs mit noch mehr Denkverboten, Redeeinschränkungen, Meinungszensur und Inquisitorengesichter und die Leute in den ganz engen Unterhosen hatten dann wieder Hochkonjunktur bis heute und wehe, man unterwirft sich da nicht diesem Flammenschwert der moralischen Empörung und Eindeutigkeit. Wobei, man kann ja auch sagen, gute Zeiten für die Weltwoche. Je einseitiger die einen sind, desto pluralistischer können wir ja dann dagegenhalten. Also eine Geschichte von Vertrauen, Verrat und kollektiver Hysterie. Ich beschäftige mich mit Persiens Mahatma Gandhi, habe mein Porträt des Mehdi Bazargan noch ausgearbeitet. Das sind ja Works in Progress, an denen ich da arbeite. Ich bin zutiefst fasziniert von diesem Staatsmann, der unter Khomeini für eine kurze Zeit der erste Premierminister des Iran unter der neuen Mullah-Führung war, aber dann eben nach 9 Monaten das Handtuch geworfen hat und zum großen Warner und Widerstandskämpfer gegen dieses Regime geworden ist, das heute noch in versteinerter Form, könnte man sagen, aber nicht mit minderer Terrorgewalt diesen großartigen Staat, dieses großartige Land, diese fantastische Kultur unterjocht und da keinen Millimeter Raum bietet für Opposition. Wir lesen allerdings heute in den Medien, dass da eben auch interne Kämpfe sind, dass Streitigkeiten vorhanden sind, dass es Instabilitäten gibt in diesem Regime. Hoffen wir, dass diese Sperrblockade gegen Friedenseinigungen, gegen Abraham-Verträge im Nahen Osten, dass das irgendwann einmal dahinfällt. Wobei, es ist so schwierig zu sagen im Moment aufgrund des Kriegsverlaufs. Es gibt viele Gründe anzunehmen, dass sich Trump und Netanyahu total verkalkuliert haben, dass Trump gewissermaßen seine Präsidentschaft in den Sand setzt. Aber es gibt eben auch genauso engagierte, gegenteilige Meinungen. Ich lese sie vor allem in den eher konservativen amerikanischen amerikanischen Medien, die nach wie vor guter Dinge sind, beziehungsweise die konservativen Korrespondenten, die da allzu negativ berichten, die sehen sich dann mit guten Argumenten auch wieder herausgefordert. Seien wir also vorsichtig, seien wir hoffnungsfroh und versuchen wir bei unseren Regierungen nicht Fehler zu übersehen, die eben in dieser angespannten Lage dann Schwierigkeiten produzieren. Björn Höcke ist die ärmste Sau Deutschlands. Der polnisch-deutsche Jungautor Jan A. Karon über eine Bundesrepublik, die ihm zunehmend fremd wird. Trotzdem bleibt er zuversichtlich. Alles atmet Europa. Odessa ist die letzte ukrainische Bastion am Schwarzen Meer. Wie ist die Stimmung in den historischen Kulissen, wo man mit kosmopolitischem Stolz, Katzenkunst und Potemkin den Widerstand gegen Russland mobilisiert? Die Weltwoche, vermutlich weltweit die einzige Zeitung, in der sich die Putin-Versteher und die Zelensky-Fans gute Nacht sagen und die Hand geben. In allen anderen Medien, die ich kenne, herrschen hier also eisige, steif gefrorene Fronten. Nicht so bei uns. In unserer Redaktion gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich gehöre ja zu denen, die eher ein Einfühlungsvermögen gegenüber den strategischen Positionen Russlands an den Tag legen, die NATO-Osterweiterung kritisieren. Aber wir haben natürlich auch das Gegenteil. Wir haben die NATO-Lobby innerhalb der Weltwoche und dazwischen dann jeweils wieder Gastautoren, die es mal so und mal anders sehen. In dieser Ausgabe übrigens ist drin Oscar Lafontaine, hochgeschätzt, der da den NATO-Cracks etwas Gegensteuer gibt, mit einem sehr interessanten Aufsatz, der sich kritisch auseinandersetzt mit der Kriegsführung von Donald Trump. Donald Trump verliert die Kontrolle, so lautet sein Fazit. Der Verführer, ein toller Artikel meines Kollegen Jean-Martin Büttner über den neuen Film, der sich da widmet, der Person des Michael Jackson, hoch umstritten. In den deutschen Medien wird das heruntergestampft, weil man eben über Michael Jackson da nichts Böses, nichts Gutes sagen darf, aufgrund seiner mutmaßlichen Verfehlungen und da eben auch Ausschweifungen, über die wir jetzt nicht hier uns aufzuhalten haben. Aber eine andere Perspektive, und Michael Jackson bleibt ungeachtet all dessen, was seine schwierige Persönlichkeit da möglicherweise ausmacht, bleibt eine der ganz Großen. Für mich eigentlich die größte Unterhaltungspersönlichkeit des letzten Jahrhunderts in diesem Genre. Ein kompletter, gewaltiger Entertainer, Musiker, Tänzer, Komponist und auch eine charismatische Bühnenerscheinung. Ich habe ihn 1996 noch live gesehen in Prag mit seiner History-Tour und das war wirklich für mich als Musikkritiker damals ein höchst eindrückliches Erlebnis. Orban im Quadrat, keine Gnade bei der Migration, keine Gnade gegenüber den Medien, keine Gnade gegenüber der Ukraine. Ungarns neuer Premier Peter Magyar präsentiert sich als Super-Orban. Ist das glaubwürdig? Kurt W. Zimmermann mit seiner Standortbestimmung. Viktor Orban übrigens bleibt im Abgang stilvoll. Seine letzte EU-Sitzung, er hat da nicht sich quergelegt, was vermutlich etwas merkwürdig gewesen wäre, wenn dir zu Hause das Mandat entzogen wird, hat seinen Widerstand aufgegeben gegen dieses 90 Milliarden Ukraine-Paket. Das Bedauerliche natürlich an dieser ganzen Übung besteht darin, dass innerhalb der Europäischen Union überhaupt keine Bereitschaft da ist, mit Russland eine Verhandlungslösung anzustreben, da vermittelnd einzuwirken. Man hat sich da ganz klar auf die Seite der Ukraine geschlagen. Das ist halt das Kalkül, das ist sozusagen das Wertebekenntnis und das ist sozusagen die Prioritäten-Schwersetzung, die Interessens Definition der jetzt regierenden EU-Staaten, vor allem der Tonangebenden. Sie sagen, uns ist die Tatsache, dass wir da einem angegriffenen Land helfen, wichtiger als die Wirtschaft, wichtiger als die Energie, wichtiger als die Zukunft auch strategischer Partnerschaften. Wir wollen hier ein moralisches Zeichen setzen, wir wollen hier ein Wertezeichen setzen und dafür ist man bereit, zumindest von politischer Seite einen hohen Preis zu bezahlen, beziehungsweise Sie bezahlen ja den Preis dann nicht, sondern die Leute, die diese Politik ausbaden müssen. Aber Viktor Orban nun mit einem, ja, seine Kritiker widerlegenden Auftritt da anlässlich des EU-Gipfels zu diesem Problem, zu diesem Themenkreis. Zum Kampf bereit. Die Bundeswehr hat das Personal, das Potenzial, personell und materiell. Sie muss aber mehr und schneller etwas daraus machen. Gehört für mich zu den guten Nachrichten, dass man die Verteidigungsfähigkeit wieder in Ordnung bringt, die so lange vernachlässigt wurde. Zum Teil natürlich überschießen, zum Teil vielleicht auch mit den falschen Motiven, aber dass man das anstrebt, dass man hier wieder über Fragen der Verteidigungsfähigkeit redet. Ich versuche ja, das Wort Kriegstüchtigkeit zu vermeiden. Das ist mir unsympathisch, aber das ist zweifellos nicht falsch. Irankrieg, Trump hat geblufft, analysiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dass Trump den Waffenstillstand noch einmal verlängert, zeigt, wie dringend er aus dem Krieg aussteigen will. Die Iraner können weiter auf Zeit spielen. Man muss einfach immer hinzufügen, dass Trump eine Politik realisiert, die seine Vorgänger seit Reagan immer wieder gefordert, aber nicht gemacht haben. Also er ist da nicht der Ausnahmefall in der amerikanischen Politik. Er ist einfach der Konsequente, der sagt, nein, wir tolerieren das nicht. Wir wollen keinen nuklearen Iran. Das ist eine Bedrohung von unseren Interessen im Nahen Osten. Und das wäre auch so. Ein nuklearer Iran hätte eine massive destabilisierende Wirkung. Ja, es gibt auch die Theorie, dass man sagt, wenn ein Land eine Atombombe hat, dann sitzt es am Tisch der Erwachsenen und wird vielleicht auch sachlicher und selbstbewusster, weniger paranoid. Das ist die hoffnungsfrohe Perspektive. Aber wenn Sie einen Nachbarn hätten, dessen offizielle Politik darin besteht, Sie von der Landkarte zu wischen, dann wäre es vermutlich für Sie auch keine besonders erfreuliche Perspektive, wenn dieser Nachbar dann in den Besitz solcher Massenvernichtungswaffen käme. Also man darf es sich da nicht so einfach machen in diesem Krieg. Und natürlich, die Verlockung ist da, in Bausch und Bogen da die handelnden Personen zu verdammen. Wir vermeiden oder versuchen zumindest, uns dieser allzu schwarz-weißen Schablone zu entziehen. Trump will Iran allerdings nur wenige Tage für eine Antwort auf sein neuerliches Ultimatum geben. Wir werden sehen, wie das Ganze sich da weiterentwickelt. Großbritannien bekämpft das Rauchen. Das ist interessant, dieses doch ach so freiheitsliebende Land hier zusehends auf einer, ja, jetzt in diesem Bereich fast etwas kreuzzüglerischen Schiene. Personen ab dem Jahrgang 2009 sollen künftig keine Zigaretten mehr kaufen dürfen. Ein historischer Moment für die Gesundheit der Briten, sagt der zuständige linke Minister. Arbeiterministerin Reiche mit Tricks und Täuschung. Katharina Reiche wird vorgeworfen, sie verbreite falsche Informationen, wenn sie die bisherige Politik der Energiewende kritisiert. Das mutet jetzt als eine etwas deutsche Debatte ein. In meinen Ohren, und ich glaube, dafür viele bürgerliche Schweizer sprechen zu können, sagt Frau Reiche genau das Richtige und legt da den Finger auf die Wunde. Übrigens in der Schweiz haben dank der Mittepartei, dank der CDU, könnte man sagen, der Schweiz, der früheren CVP, haben jetzt die entscheidenden Parlamentskommission die Weichen gestellt für eine Rückkehr zur Nuklearenergie. Und ich glaube, das wäre durchaus auch im Sinne von Frau Reiche. Und Deutschland muss sich ja sowieso die Frage stellen, jetzt vor dem Hintergrund einer ganz gewichtigen Nachricht, wie man energiepolitisch weitermacht. Und diese gewichtige Nachricht ist, dass die Russen die Nase voll haben und sagen, wir leiten jetzt nicht mehr kasachisches Öl durch die Freundschaftspipeline nach Deutschland, vor allem in die Nähe von Berlin. Da müssen jetzt andere Wege gefunden werden, weil die Russen schwer enttäuscht sind über die deutsche Positionierung im Ukraine-Krieg, insbesondere die ganze Aktion um Kursk, natürlich historisch belastet, damals die Offensive der Ukraine und natürlich die letzte große Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs. Das hat sehr, sehr viele Russen massiv enttäuscht gegenüber den Deutschen und jetzt ist man nicht mehr bereit, diese Pipeline-Infrastruktur für Lieferungen zur Verfügung zu stellen. Da schreiben die Zeitungen, das könnte gravierende Auswirkungen auf den Flugverkehr, aber auch auf den Individualverkehr in der Gegend um Berlin haben. Russland will Öltransit nach Schwedt offenbar von Mai an stoppen. Die PCK-Raffinerie importiert seit 2023 Rohöl aus Zentralasien über russische Pipelines. Der Kreml will offenbar in wenigen Tagen die Durchleitung stoppen. Das würde auch Berlin und seinen Flughafen treffen. Das ist sicherlich eine dramatische Entwicklung. Macht Russland ernst, droht dem Autoverkehr in Berlin und dem Berliner Flughafen sogar der Stillstand. Das schreibt die Welt. Es ist ein Megadeal, der erst jetzt bekannt wird. Der ukrainische Milliardär Rinat Akhmetov hat im Jahr 2024 eine luxuriöse 5-Etagen-Wohnung in Monaco für 471 Millionen Euro erworben. Für manche ist der Ukraine-Krieg ein Massengrab, für andere ist er eine Goldgrube. Übrigens die Ukraine mit einer sehr potenten, wie man hört, Kriegsindustrie, und Präsident Zelensky ist ja kürzlich in die Golfregion gefahren, auch nach Saudi-Arabien, um dort Waffen zu verkaufen. Michael, die problematischste Filmbiografie aller Zeiten, das ist der Titel der Welt, aber die Weltwoche setzt hier ein bisschen andere Akzente. Unser Kommentator Jean-Martin Büttner, meines Erachtens einer der allerbesten Journalisten im Bereich der Populärkultur, sieht das sehr, sehr differenziert. Übrigens, kulturell auch ein Highlight. Daniel Weber, unser Kulturherausgeber, bespricht die Autobiografie des Weltwoche-Autors und auch Weltautors, FAZ-Autors Hans-Ulrich Gumbrecht, Sepp Gumbrecht, Ihnen allen bekannt, auch als Interviewpartner. Wir haben ja auf dem Campus der Stanford Universität, wo er gelehrt hat, ein großes Interview über diese faszinierende Uni gemacht. Und zuletzt haben wir mit ihm gesprochen über den Mann ohne Eigenschaften, dieses Monumentalfragment des Schriftstellers Robert Musil mit diesem genialen Titel, der auch einer ganzen Generation sozusagen die Chiffre geliefert hat. Und wir haben da mit dieser Thematik uns beschäftigt. Und Sepp Gumbrecht, der Mann mit intensiver Lässigkeit oder eben mit fokussierter Lässigkeit, hat er da diese Kulturschätze gehoben. Und jetzt tritt er ja hervor mit einer Autobiografie. Sehr interessant, eine Art Ergründung, nicht jetzt persönliche Episoden und die übliche Selbstbeweihräucherung, die man in solchen Autobiografien lesen kann. Nein, eine Art geistige Expedition auch durch ein Jahrhundert seit dem Zweiten Weltkrieg und die entsprechenden eben geistigen Wege, die er da beschritten hat, der Autor. Ein fantastisches Buch, das ich Ihnen auch zur Lektüre empfehle, aber lesen Sie auf jeden Fall mal die Rezension von Daniel Weber in der neuen Weltwoche. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Hier Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich melde mich zurück und bleiben Sie zuversichtlich trotz den nicht sehr erfreulichen Perspektiven im Golf. Aber manchmal muss man sich eben verrennen und an die Wand prallen, um wieder zur Vernunft und auf den Boden zu kommen. Das ist eine banale Einsicht, aber leider zeigt eben die Geschichte, dass die Menschen oft nur aus Schaden klug werden. Ihnen allen einen trotzdem wunderschönen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser, Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.